Gut, steht bitte einmal auf, dass wir zusammen beten. Unser Herr und unser Gott, Jesus Christus, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen mit dir und untereinander. Wir danken dir für die Gemeinde, die wir haben dürfen, dass wir uns treffen dürfen und auf dein Wort hören dürfen, dass wir dir Lieder singen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, nicht nur durch die Lieder, auch mit unserem Leben. Ich bete darum, dass du Gnade schenkst zum Reden und zum Hören und dass du durch deinen Geist in unser Herz hineinredest, dass du dein Wort benutzt, dass wir von innen heraus verändert werden. Amen. Misstrauen, Lästerei, Verdächtigungen, Angst vor klärenden Gesprächen, Lieblosigkeit im Allgemeinen, Stolz, Zorn, Neid, Unversöhnlichkeit und so weiter und so weiter. Das sind alles Werke des Fleisches, alles Waffen des Feindes, um die Gemeinschaft der Kinder Gottes zu zerstören. Misstrauen wir einander, zerstört das unsere Gemeinschaft. Gibt es Lästerungen hinter dem Rücken, zerstört es die Gemeinschaft. Verdächtigen wir aneinander. Also sprich, der andere hat die Motivation, einem Böses zu tun, denken wir, Verdächtigung, dann zerstört das die Gemeinschaft. Gehen wir klärenden Gesprächen aus dem Weg, zerstört es die Gemeinschaft. Ich denke, ich brauche euch das nicht zu erklären. Vom Kopf wissen wir das alle. Aber vielleicht bist du dir nicht bewusst, dass du lästerst. Vielleicht bist du dir nicht bewusst, dass du lieblos handelst. Vielleicht denkst du, du bist im Recht. Das ist Stolz. Du versuchst dich herauszureden, wenn dich jemand darauf aufmerksam macht. Natürlich ein Stachel im eigenen Fleisch, der tut weh. Nicht umsonst aber hast du Geschwister in der Gemeinde, in deiner Gemeinde hier, die dich ermahnen und ermuntern, auf dem Weg Jesu zu gehen. Und bei alledem steht die Gemeinschaft unserer Gemeinde auf dem Spiel. Bei alledem wird die Gemeinschaft unserer Gemeinde bedroht. Wenn die Liebe missachtet wird, so schreibt Paulus an die Galater, wenn ihr aber beißt und fresst, dann seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Beißen und fressen, auch in der Gemeinde. Normalerweise weißt du genau, wann du Sünde tust. Und ich frage dich, wie gehst du mit Sünde um? Auch das, wenn du Kind Gottes bist, solltest du wissen. Bist du dir bewusst, was für Konsequenzen Sünde hat? Dein Tun? Es trennt die Gemeinschaft. Es trennt die Gemeinschaft in der Vertikale, oder zwischen dir und Gott. Und es trennt die Gemeinschaft auf der Horizontale, zu deinen Geschwistern. Und es gilt nicht nur in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, sondern auch die Gemeinschaft der Ehe. Wenn dort einander gesündigt wird, dann ist die Gemeinschaft betrübt, wenn nicht gar zerstört. Oder auch gegenüber deinen Eltern, gegenüber deinen Freunden, gegenüber deinen Kindern. Wo Sünde ist, wird Gemeinschaft zerstört. Aber wie sollen wir denn als Gemeinde biblisch gesehen zusammenleben? Wie sollen wir als Gemeinde in Konflikten miteinander umgehen? Wie sollen wir als Gemeinde agieren biblisch, um Zusammenhalt zu zeigen und zu schaffen? Und das kann man natürlich in einer Predigt nicht abhandeln, auch in zwei Predigten nicht, in drei nicht. Und dennoch möchte ich die nächsten zwei Wochen heute und nächste Woche dazu nutzen, dass wir uns sieben Grundlagen für das Zusammenleben in der Gemeinde anschauen. Dass wir, und das ist meine Hoffnung, mein Wunsch, bereit sind, diese nach der Predigt heute und nächste Woche konsequent umsetzen und in der Gemeinde gehorsam leben. Das ist mein Wunsch für uns und da möchte ich anders als sonst nicht einen konkreten Text auslegen, sondern einzelne Bibelstellen zu einzelnen dieser sieben Punkte erklären und dann auf unser Leben anwenden. Also eigentlich nichts anderes, was wir sonst machen, einen Text lesen, ihn erklären und dann anwenden. Diesmal sind es einfach nur mehrere Texte. Und doch möchte ich zu Beginn mit euch was gemeinsam lesen. Schlag bitte Epheser 3 auf, ab Vers 14. Weil in diesem Text sind einige Grundlagen für Gemeinde und für den Zusammenhalt in der Gemeinde und für das, was in der Gemeinde abgehen soll. Epheser 3, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit die Kraft, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über allem hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes. Und wie gesagt, das ist nicht der Haupttext. Wir werden eigentlich nicht mehr darauf zurückkommen. Aber dieser Text zeigt schon einige Prinzipien, einige wichtige Punkte, einige Augenmerke für uns, was es bedeutet, in der Gemeinde zu leben. Der Epheserbrief ist wie viele Paulusbriefe eigentlich ein Brief, den man zweiteilen kann. Hier sind es drei Kapitel, die den Lehrteil bilden und drei Kapitel, die den praktischen Teil bilden. Und wir befinden uns genau an dieser Nahtstelle hier beim Epheserbrief, wo Gott die Absicht über die Gemeinde uns mitteilt. Das ist so die Hauptabsicht, das ist so das Augenmerk des ganzen Epheserbriefs. Und das ist genau die Nahtstelle. Paulus geht über von einem Lobpreis hinüber zum praktischen Anwenden und im Aufruf wandelt würdig. Und wir sehen hier darum, was in der Gemeinde vorherrschen soll. In Liebe eingewurzelt, haben wir gelesen. Dass wir mehr und mehr die Liebe Gottes erkennen und davon erfüllt sind. Es geht um Anbetung, wo? Vers 21, in der Gemeinde, um Ehre in der Gemeinde. Und dann Vers 1, dieser Aufruf. Leute, hey, lebe dein Leben so, wozu du berufen worden bist. Er hat dich berufen, nach seinem Evangelium zu leben. Er hat dich berufen, ihm gehorsam zu sein. Er hat dich berufen, ihm zu dienen in der Gemeinde. Er hat dich dazu berufen, ihn zu lieben und in Heiligung zu leben. Und dann finden wir einige Aspekte, und davon werden wir einige auch bei diesen sieben Grundlagen wiedererkennen, wie Paulus es in Vers 2 beschreibt. Mit aller Demut, mit Sanftmut, mit Langmut oder auch Geduld, einander in Liebe ertragend. Das ist das völlige Gegenteil von den Dingen, die ich am Anfang vorgelesen habe. Kein Stolz, kein Streit, keine Ungeduld, keine Verachtung, keine Lieblosigkeit. Es geht darum, die Einheit des Geistes, die Einheit der Gemeinde zu bewahren. Und dazu bist du aufgefordert, dazu bin ich aufgefordert. Und das können wir nicht tun, indem wir lästern, indem wir zornig sind, indem wir lieblos sind, indem wir all diese Dinge tun, die ich am Anfang gesagt habe und noch mehr. Sondern hier steht, wie wir einander begegnen sollen. Und deswegen schauen wir uns die nächsten zwei Wochen, wie angekündigt, sieben Grundlagen für das Zusammenleben in der Gemeinde an. Sieben Grundlagen für das Zusammenleben in der Gemeinde. Und heute schauen wir uns die ersten beiden davon an. Das erste ist die Grundlage überhaupt, sage ich mal, handle in Liebe. Mann, das spricht sich so leicht aus, aber es ist so unglaublich schwer. Handle in Liebe. Das zweite ist, handle in Demut. Spricht sich auch so leicht aus, aber was ist Demut? Werden wir uns anschauen. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann die restlichen fünf an. Halte deinen Ärger und Zorn unter Kontrolle. Zügle deine Zunge. Strebe nach Versöhnung. Gehe weise mit Lehrstreitigkeiten um. Und abschließend nochmal, bewahre die Einheit der Ortsgemeinde. Das schauen wir uns nochmal speziell an, so als Dach quasi über allem drüber. Und das sind sicherlich nicht alle Themen. Wir haben hier schon allein im Epheserbrief noch mehr Themen, die wir betrachten können. Aber diese sieben sollen erstmal der Anfang sein. Dass wir neu als Gemeinde darüber nachdenken, wie gehen wir miteinander um. Und das wird Hausaufgabe genug sein. Auch wenn es noch Sommerferien ist, ist es egal. Hausaufgaben dürfen wir jede Woche bekommen. Und diese sieben Punkte habe ich unter anderem aus diesem Buch hier von Alexander Strauch, Gut, dass wir einander haben, entnommen und habe sie als, ich sage mal, Aufrufe formuliert. Alexander Strauch hat einige Bücher geschrieben zur Gemeinde, zum Thema Ältestenschaft, zum Thema Diakone und so weiter. Also sehr gut fundiert und sehr klar vorgehend. Anhand der Schrift geht er vor und sagt, was wirklich die Prinzipien Gottes sind. Und hab keine Angst, ich möchte hier keine Moral predigen. Also sprich, dass du deine Verhaltensweisen jetzt auf einmal änderst oder dass du dich irgendwie anders gibst, wenn du das liest und sagst, okay, dann tue ich mal so, als ob. Darum geht's nicht. Es geht um dein Herz. Es geht um die Veränderung deines Herzens. Durch den Geist, durch Gottes Wort. Von innen heraus verändert zu werden und dann den Lebenswandel geprägt verändern zu lassen. Und dennoch, wir haben die Basis vor uns. Es ist die Heilige Schrift. Und Jesus sagt uns dazu, wer in meinem Wort bleibt, der ist wahrhaft mein Jünger. Oder er sagt in Johannes 8, Vers 47, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Oder wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Johannes 14, Vers 23. Jesus bezieht das Leben mit Jesus darauf, dass wir seinem Wort gehorchen und gehorsam sind. Und dabei geht es darum, dass du dein Herz verändern lässt durch den Geist, durch sein Wort. Und wenn du heute hier sitzt, und eines von diesen Aspekten oder von den Dingen, die du in Gottes Wort liest, dich irgendwie ansprechen. Sei froh. Sei froh und tue Buße. Sag, okay, Herr, es tut mir leid, dass ich es anders gesehen habe, dass ich anders gehandelt habe, dass ich da mich versündigt habe. Mach es während der Predigt direkt mit deinem Herrn klar, in deinem Herzen. Bete zu ihm, wenn du etwas erkennst. Und ich bete darum, dass Gott uns allen durch seinen Geist wirklich diese Prinzipien lehrt und uns hilft, sie anzuwenden. Und darum, und das ist das Ziel heute und auch nächste Woche, dass wir alle gemeinsam lernen, wie wir biblisch miteinander umgehen sollen. Wie wir biblisch in Konfliktsituationen miteinander umgehen sollen. Damit wir alle zur Einheit des Glaubens und zur vollen Reife gelangen. Das ist das Ziel, was der Epheserbrief zum Beispiel auch in Kapitel 4 noch beschreibt, damit wir zur Reife gelangen als Gemeinde. Damit wir zusammenwachsen im Glauben. Und warum? Damit wir feststehen und nicht hin und her geworfen werden und Seite an Seite stehen und den Menschen draußen und den Menschen, die hier sind und Jesus nicht kennen, das Evangelium verkündigen und vorleben können als eine Einheit. Und wenn Konflikte in der Gemeinde entstehen, hindert das das Zusammenwachsen. Es hindert das Reifwerden. Ja, wie wenn Pflanzen wachsen, Weintrauben wachsen und da ist etwas, was diese Weintrauben hindert, dann können die sich nicht entfalten, dann können die nicht richtig wachsen. Und das hindert das Reifwerden. Und ihr wisst, in der Gemeinde gibt es viel Konfliktpotenzial, nicht wahr? Beliebtes Beispiel ist immer wieder die Musik oder eben auch der Musikgeschmack. Ich betone wirklich Musikgeschmack. Es geht meistens nicht um fundierte inhaltliche Dinge, sondern um Musikgeschmack. Ich habe Geschichten gehört, wo Gemeinden sich gespalten haben, weil sie sich nicht einigen konnten, welche Farbe die Stühle haben sollten, die sie beschaffen. Das ist zum Heulen, nicht zum Lachen. Leute, sowas, ja. Es gibt natürlich auch Konfliktpotenzial, wenn es um die Lehre geht. Natürlich. Und das ist erstmal nicht schlimm, aber wie gehen wir miteinander um? Und das ist das, worum es bei diesen Predigten gehen soll. Diese 7 Grundlagen für das Zusammenleben in der Gemeinde. Doch um das alles zu vermeiden, haben wir eine Grundlage und Kolosser 3, Vers 14 beschreibt es so schön als Band der Vollkommenheit und das ist die Liebe, das ist der erste Punkt, handle in Liebe. Ja, Kolosser 3, Vers 14, das Band der Vollkommenheit kann man sich vorstellen wie ein Gürtel, was das Gewand zusammenbindet. Ja, vorher stehen einige geistliche Charaktereigenschaften, die wir anziehen sollen und dann wird von dem Band der Vollkommenheit gesprochen, was alles zusammenbindet und das ist die Liebe. Das ist die Grundlage, das durchzieht alles, die Liebe. Handle in Liebe. Und das ist der erste Punkt und wir lesen 1. Petrus 4, Vers 8, ich habe es uns hier vorne noch angeschrieben, weil das der Hauptvers zu diesem Punkt sein soll. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Kurzer, prägnanter, aber sehr schöner Vers. In unserem jungen Erwachsenentreff machen wir einmal im Monat einen sogenannten Lobpreisabend. Das heißt, wir singen viel, wir tauschen uns aus über das, was wir mit Gott erlebt haben. Wir tauschen Gebetsanliegen aus. Und so wachsen wir als Gruppe zusammen. Wir teilen einen Teil unseres Lebens miteinander. Und bei den Lobpreisabenden in der nächsten Zeit wird es um die sogenannten Einanderstellen gehen. Ja, die Bibel hat sehr, sehr viele Stellen, wo sie beschreibt, wie wir miteinander oder umeinander oder gegeneinander vorgehen oder eben nicht vorgehen sollen. Vor gut einer Woche hat Tobias, ich sag mal, diese Reihe gestartet. Und das Erste, womit Tobias gestartet ist, ist das, was wahrscheinlich am meisten vorkommt. Und das ist dieser Aspekt, einander lieben. Kommt mindestens 12 Mal im Neuen Testament vor. Ich habe euch einige Stellen hier hingeschrieben. Auch in 1. Petrus 4, Vers 8. Einander lieben. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Untereinander. Ja, da steht's. Und was steht da? Vor allen Dingen. Was bedeutet das? Das heißt, hier geht es um das Wichtigste, um das Grundlegendste. Das, was, wenn du dich Christ nennst, als allererstes und als allerdurchtragendes da sein soll. Vor allen Dingen. Jesus sagt das. Ich gebe euch ein neues Gebot, dass die Menschen euch erkennen, indem ihr untereinander Liebe habt. Und dann sagt er ein Vers weiter in Johannes 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe untereinander. Das ist das Kennzeichen. Nicht der Fisch auf dem Auto. Nicht, dass wir sonntags hier hingehen, sondern Liebe untereinander. Vor allen Dingen. Und ich weiß nicht, welche Dinge bei dir noch vor Liebe kommen. Doch eins weiß ich. Das ist bei jedem gleich. Das ist der Egoismus. Der kommt vor der Liebe. Da, wo wir auf uns selbst bedacht sind, das kommt noch vor der Liebe, vor allen Dingen. Ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen, ob du mal helfen könntest und du liegst gerade auf der Couch und denkst, ach komm, warum soll ich dem jetzt helfen? Weil du so die Liebe zeigen kannst, weil so Liebe sichtbar wird. Was kommt noch davor? Immer wieder aufgrund des Egoismus kommt Streit hervor. Zank, Zwistigkeit. Du beharrst auf dein Recht, deine Meinung. Und natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten, wenn es um die Lehre geht. Ja? Weil wir alle Sünder sind, weil wir alle nicht vollkommen sind. Weil wir die Bibel studieren müssen. Aber Streit zerstört Gemeinschaft. Und das müssen wir uns bewusst machen. Sie verfehlt das Ziel Gottes zwischen den Menschen. Und das nennt die Bibel wie? Sünde. Zielverfehlung, Verfehlung. Das ist Sünde. Streit ist Sünde. Aber da, wo Liebe ist, wird eine Menge von Sünden zugedeckt, haben wir gelesen in 1. Petrus 4, Vers 8. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du nicht Buch führst und das Schuldenkonto des anderen schön notierst, dass du es ihm irgendwann wieder vorhalten kannst. Sondern es bedeutet, dass du vergibst und vergisst. In dem Sinne, dass du es vielleicht vom Kopf her nicht vergessen kannst, aber es nicht mehr vorhältst. Es ist zugedeckt. Es bleibt zugedeckt. Und dabei musst du bedenken, jeder Mensch, du und ich, wir sind alle Sünder, wir sind alle nicht vollkommen. Und jeder ist auf die Liebe des anderen angewiesen, der in bestimmten Situationen zum Beispiel einen launischen Charakter gegenübergestellt bekommt oder der eine Schwäche des anderen sieht. Und wir sind angewiesen. Ich bin auf euch angewiesen, ihr seid auf mich angewiesen, wir sind untereinander aufeinander angewiesen, dass wir einander vergeben und dass wir Sünde zudecken. Und das ist diese Liebe, die hier beschrieben steht. Was ist diese Liebe? Ist es eine Liebe, wo ich sage, ja, ich fühle mich gerade so gut, dass ich dem anderen vergebe und ich decke das zu? Meistens funktioniert das nicht. Aber diese Liebe ist eine gottgeschenkte Liebe. Diese Liebe ist die, die Galater 5 beschreibt als Frucht des Geistes, die von Gott geschenkt ist. Anders funktioniert es nicht. Der Geist gibt die Kraft, um in Problemen und Schwächen deinen Geschwistern gegenüber zu stehen. Jetzt sind wir alle wieder wach. Sehr gut. Danke, Marc. Und dass wir bereit sind, einander zu vergeben. Die Fehler durch Barmherzigkeit und Milde zuzudecken. Und wichtig, die alten Kamellen von dem anderen nicht wieder rauszukramen und ihm entgegenzuwerfen. Und was heißt das jetzt, dass wir eine Menge von Sünden zudecken? Heißt das, dass wir über sämtliche Sünden in der Gemeinde drüber wegsehen und du siehst das und denkst, ja komm, ist nicht so schlimm? Nein, ganz so einfach ist das auch nicht. Wir sind aufgefordert, den anderen, wenn er eine Sünde getan hat, aufzufordern, auf den Weg Gottes zurückzukehren, umzukehren. Und Ken Sage formuliert in diesem Buch, was ich gerade gezeigt habe, sehr gut. Er sagt, über einen Fehler hinwegzusehen bedeutet, die bewusste Entscheidung zu treffen, dass man nicht darüber redet oder nachdenken wird und auch nicht zulassen wird, dass Bitterkeit aufkommt. Also wenn jemand charakterlich gesehen dir aufbrausend begegnet und du sagst, okay, es war nicht nett, aber ich entscheide mich dafür, ihm das nicht vorzuhalten und ich entscheide mich dafür, ihn dennoch anzunehmen. Und bei mir kommt keine Bitterkeit auf. Dann handle in Liebe. Oder das ist Handeln in Liebe und das deckt diese Sünde zu. Aber wenn, so sagt er weiter, wenn man über einen Fehler nicht hinwegsehen kann oder wenn die Sünde zu schwerwiegend ist, natürlich sehr vage formuliert, oder wenn dieses Fehlverhalten sich ständig wiederholt, dann sollte man mit der Person darüber konstruktiv und in aller Liebe sprechen. Also wenn es eine klare Sünde ist, die gegen die Schrift verstößt, wenn sie wiederholt vorkommt, oder wenn du selbst in deinem Herzen Bitterkeit erlebst, dann geh auf den anderen zu. Und was sagt er? Wie? In Liebe. Begegne ihm in Liebe und sag, wie du mir begegnet bist, das hat mich echt angegriffen, das hat mich verletzt und das hat mich fertig gemacht. Rede offen darüber. Und dann denkt an Jesus. Denkt an Jesus. Wie hat Jesus gehandelt? What would Jesus do? Kennt vielleicht noch dieses Armband. Was würde Jesus tun? Seine Jünger waren ja echt teilweise ja, Knalltüten, kann man sagen. Ja? Die wollten einmal die besten Plätze haben, Markus 10. Oh, ich will zu rechten und zu deiner Linken sitzen. Oder sie wollten mal Rache üben. Oh, dann lass doch Feuer vom Himmel regnen, in Lukas 9. Oder sie waren hochmütig. Ich verlasse dich nicht, Jesus. Wenn alle weggehen, ich nicht. Stolz. Man denkt zu groß von sich. Aber in diesem Moment übte Jesus auch Liebe, indem er seinen Jüngern die Wahrheit vor Augen malte und sagte, darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Er suchte das Gespräch mit ihnen. Natürlich, er hat sie auch gescholten. Er hat ihnen klargemacht, so geht es nicht. Aber er tat es in Liebe. Und so geht es bei dir und mir um biblische Korrektur. Es geht nicht darum, den anderen bloßzustellen, den anderen zu beschämen und womöglich noch vor allen anderen zurechtzuweisen. Nein, suche das Gespräch unter vier Augen. Ist Jesus dein Vorbild? Ist Jesus dein Vorbild? Ja? Ja? Ich hoffe das. Anders geht es nicht. Es gibt kein besseres Vorbild, wenn es um das Thema Liebe geht. Für nichts anderes gibt es ein besseres Vorbild. Er sichert die Gemeinschaft. Er hat durch seinen Tod und durch sein Wiederauferstehen uns die Gemeinschaft überhaupt möglich gemacht. Und gerade in aufkommenden Konfliktsituationen war er voller Liebe und uns ein Vorbild. Und es gibt eine Geschichte vom Perserkönig Kyros, vielleicht kennt ihr sie schon, der auch das erlebt hat. Der Kyros, der hat ja einige Jahrhunderte vor Christus gelebt, war ein sehr großer Herrscher, hat sehr viele Gebiete eingenommen. Und von ihm wird erzählt, dass er auf einen seiner Eroberungszüge einen Fürsten mit Frauenkindern gefangen genommen hat. Und als man sie dem Kyros vorführte, fragte Kyros den Fürsten: Was gibst du mir, wenn ich dir deine Freiheit zurückgebe? Und dieser Fürst sagte: Die Hälfte meines Reiches. Und Kyros fragte weiter: Was ist, wenn ich deine Kinder freilasse? Und sagte dieser Fürst: Dann gebe ich dir mein ganzes Reich. Und Kyros fragte weiter: Was gibst du mir für deine Gattin? Da sagte dieser Fürst: Mich selbst. Und Kyros gefiel diese Antwort so sehr, dass er die ganze Familie ohne Lösegeld freigab. Und auf der Heimreise fragte der Fürst dann seine Frau, ob sie beobachtet habe, was für ein edler und schöner Mann der Kyros war, der sie alle freigelassen hat. Und sie erwiderte darauf: Ich sah nur den, der bereit war, sich selbst als Lösegeld für meine Freiheit zu geben. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Er hat sein Leben für dich gegeben, damit wir hier zusammenkommen können, damit wir Gemeinschaft haben können mit ihm und untereinander. Seine Liebe ist das Grundlegende, was alles ermöglicht hat. Und seine Liebe hat er uns gegeben, hat er dir gegeben, dass wir sie weitergeben. Tobias beschreibt es immer so schön wie ein Rohr. Ein Rohr, was von oben kommt und Liebe kommt. Und dann soll dieses Rohr nicht irgendwo bei uns enden, sondern es soll in die Horizontale gehen. Es soll weitergehen. Diese Liebe sollen wir weitergeben an andere Menschen. 1. Korinther 13. Ihr kennt diese Stelle wahrscheinlich, was die Liebe ist. Schlagt es bitte auf. Wir müssen das nochmal lesen. Auch wenn ihr es kennt, auch wenn ihr es vielleicht auswendig kennt, ich weiß es nicht. Aber da wird beschrieben, was die Liebe ist. Und da sind so viele Aspekte, da können wir noch 10 Predigten mitfüllen. Was es bedeutet, einander zu lieben. 1. Korinther 13. Wir lesen die Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Man kann einfach mal in sein Leben hineinschauen und gucken, wo wir diese Aspekte der Liebe erfüllen und wo wir eigentlich das Gegenteil tun. Wo wir nicht ertragen, wo wir nicht hoffen, wo wir uns über Ungerechtigkeit freuen oder wo wir uns erbittern lassen, wo wir dem anderen Böses zurechnen. Und das ist genau das, was 1. Petrus 4, Vers 8 beschreibt. Die Sünden zudecken? Nein, wir rechnen dem anderen Böses zu. Wir schreiben es schön auf und sagen: Ja, guck mal, da hast du das und das getan. Und gerade in Konfliktsituationen entstehen ja immer wieder durch diese egoistischen Gedanken und Wünsche, die wir haben, Streit, Zank, Zorn. Die Gemeinschaft wird zerstört, die Gemeinschaft wird gespalten, sie wird vergiftet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, wie wir biblisch gesehen miteinander umgehen. Die Liebe durchtränkt alles. Es geht nicht darum, ein Buch zu führen und sich bei dem anderen zu rächen. Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu, das haben wir gelesen. Sie stochert nicht in alten Wunden herum. Sie beklagt sich nicht ständig. Und für einen Christen heißt es, nicht Rache zu nehmen. Ja, wir könnten direkt zurückschlagen, wenn uns einer ins Gesicht schlägt. Wir könnten direkt zurückmaulen, wenn uns einer anmault. Sollen wir das tun? Nein. Klare Antwort. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Wandelt in Liebe. Die Liebe hat das Ziel zu versöhnen. Die Liebe hat das Ziel zusammenzukommen, die Gemeinschaft zu verbinden. Das Band der Vollkommenheit. Ein wunderbares Bild, was Paulus malt. Die Liebe weigert sich, Rache zu nehmen. Die Liebe besänftigt. Sie bietet Vergebung an. Und so hat es auch Bodelschwing erlebt, der Leiter der Anstalten in Bethel. Bodelschwing war ein sehr stämmiger Mann. Und er ging einmal nach seiner Gewohnheit durch diese Häuser, die er aufgebaut hatte, die er aus Liebe für die Armen, Kranken und Alten erbaut hatte. Und so gelangte er in einen Raum, in dem sich leicht erregbare Kranke aufhielten. Also die fuhren sehr schnell aus ihrer Haut. Und in dem Augenblick, als er eintrat, kam ein Mann auf ihn zu und schlug ihn hart ins Gesicht. Bodeschwing, ein durchaus männlicher, starker Charakter, blieb ohne das geringste Anzeichen der natürlichen Gegenwirkung. Muss man sich vorstellen. Kriegst voll ein aufs Maul, verzeiht den Ausdruck. Wie reagierst du? Er besaß die vollkommene Gewalt über sich. Mit einem Blick des Erbarmens sah er in dem Moment auf diesen Mann und er wendete sich zu den Pflegern dieses Hauses zu und sagte: Wir haben diesen Bruder noch nicht genug geliebt. Wir haben ihm noch nicht genug Liebe gegeben, dass er versteht, was es bedeutet, einander zu lieben. Legst du dieses Verhalten an den Tag, wenn dir Unrecht widerfährt? Es ist ein Befehl Jesu. Liebe deine Nächsten, liebe deine Geschwister. Und natürlich, es wird immer Potenzial für Konflikte geben. Und es wird, weil wir alle Sünder sind, auch zu Konflikten kommen. Und darum musst du wissen, wie du in der Gemeinde richtig und biblisch agierst. Was das Zusammenleben untereinander ausmacht. Ein Konflikt wird vor allem durch diese drei Aspekte überwunden. Ich habe es immer so formuliert: Gebet, Geduld und Güte. Die Bibel ruft sogar dazu auf, dass wir für unsere Feinde beten sollen. Das sind die Stellen dort, dass wir unsere Feinde segnen sollen. Und das Interessante ist, wenn du für deine Feinde betest, kann es sein, dass Gott sie verändert, aber vor allem wird er deinen Charakter und deine Sicht verändern. Dass es möglich ist, dass du eine Menge von Sünden zudeckst. Dass es möglich ist, dass du nicht direkt Böses mit Bösen vergiltst. Dass du die Geduld hast, um Verletzungen und Unrecht zu ertragen, so wie es Bodelschwing getan hat. Der gesagt hat: Okay, so ist es. Wir haben ihn nur noch nicht genug geliebt. Und Güte zu zeigen, gerade in emotionellen Stress, in emotionalen Situationen, in Konflikten, wo es dann mal mit heißen Köpfen vielleicht hin und her geht. Dass man die Freundlichkeit bewahrt. Dass man den anderen gewinnt und bereit ist, ihm zu vergeben. Theoretisch weißt du das alles. Ich weiß das auch theoretisch alles. Emotionen spielen leider oft verrückt, das weiß ich auch, aber es ist deswegen wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir wissen, wie gehen wir in diesen Situationen miteinander um. Und das ist ein Lernprozess. Wir werden es vielleicht beim ersten Mal schaffen, vielleicht auch nicht. Aber es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken und es immer wieder in unserem Herzen bewegen. Wo Sünde zwischenmenschliche Gemeinschaft zerstört, muss um Vergebung gebeten werden. Und andersherum, wenn so ein aufbrausender Bruder oder eine emotional geladene Schwester auf dich zukommt und sich vielleicht an dir versündigt, dann sei bereit zu vergeben. Ausdruck der Liebe. Bleibe sanftmütig, liebevoll. Und das bedeutet eben zunächst, wie Bodelschwing, zunächst auf Vergeltung zu verzichten. Und das bedeutet dann nicht, die alten Fehler, die du dann in dem Moment zugedeckt hast, wieder rauskramen. Und das dem anderen noch vorenthalten. Das ist hässlich. Das ist wirklich hässlich und das zeigt, dass du nicht vergebungsbereit bist. Und deswegen ist es wichtig, und ich hoffe, dass wir 1. Petrus 4, Vers 8 ein Stück weit verstanden haben, was grundlegend wichtig ist, dass wir aneinander anhaltende Liebe haben und bereit sind, einander zu vergeben und die Sünde zuzudecken. Und so erlebt es auch, ich benutze dieses Buch heute häufig, es hat echt gute Geschichten, ein Maler, der ein Bild von Alexander den Großen malen sollte, hatte auch so dieses Problem. Ja, er erhielt den Auftrag, ein sehr wahrheitsgetreues Bild von Alexander dem Großen zu malen. Dieser ruhmgekrönte Feldherr der Griechen. Und das Problem war, Alexander der Große hatte eine hässliche Narbe an der Stirn. Und jetzt hat er eben dieses Problem. Und er sagte sich: Lass ich diese Narbe hervortreten, dann ist es kein sehr schönes Bild. Es verunehrt quasi diesen Alexander. Aber wenn ich sie nicht zeige, dann ist dieses Bild nicht treu, dann ist dieses Bild nicht echt. Was soll ich tun? Und er kam auf den Gedanken, den König in einer nachdenklichen Stimmung darzustellen. Und wie macht man, wenn man nachdenklich ist? Kann man so durchaus darstellen. Und so hat er diesen Alexander den Großen gemalt, der sich mit seinem Ellbogen irgendwo aufgestützt und hat so den Zeigefinger auf die Stirn gelegt. Dadurch wurde sie dem Blick des Betrachters entzogen. Und dann schreibt er hier drunter, so sollten auch Kinder Gottes auf Mittel und Wege sinnen, um den Finger der Liebe auf Mängel und Gebrechen und Vergehungen ihrer Mitgeschwister zu legen, anstatt sie wieder hervorzukramen. Und dann sagt er, und wenn ein Finger nicht hinreicht, so gilt es, eine ganze Hand oder beide Hände dazu zu gebrauchen, also mit ganzer Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes, mit der Liebe einander zu vergeben. Die Liebe hält alles zusammen. Deswegen haben wir uns sehr lange damit beschäftigt. Und gerade in Konfliktsituationen ist es wichtig, Liebe sprechen zu lassen. Mit Worten und mit Taten. Und gerade wenn du angegriffen bist, poche nicht auf dein Recht. Friss und beiß dein Gegenüber nicht. Sondern lass die Liebe in deinem Herzen regieren. Und wenn die Liebe in deinem Herzen regiert, dann gibt es noch einen anderen Bewohner darin, der sehr wichtig ist. Und das ist eben diese zweite wichtige Grundlage für das Zusammenleben in der Gemeinde. Und das schauen wir uns heute nur als letztes an. Handle in Demut. Und wir lesen Philipper 2, die Verse 2 bis 4. So erfüllt meine Freude, schreibt Paulus, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Die Gemeinde in Philippi. Wir kennen sie meistens als eine sehr vorbildliche Gemeinde. Wir kennen diesen Brief als einen Brief der Freude, wo Paulus sehr viel Gutes darüber schreiben konnte. Aber auch sie hatten Probleme. Es gibt keine Gemeinde, wo es keine Probleme gibt. Hier kommt ein Stück weit zum Ausdruck, dass es ein Problem mit Hochmut und Streit gibt, dass er sie dazu auffordert, diese leidenschaftliche Bitte äußert, hier dieselbe Gesinnung haben, dieselbe Liebe zu haben, einmütig eines Sinnes zu sein. Später in Kapitel 4 lesen wir noch von zwei Frauen, die sich einander gestritten haben. Brauchen wir jetzt uns nicht anzuschauen. Aber wir fragen uns, wie kann denn eine Gemeinde diese vollkommene Gesinnung, diese Liebe und diese Sinneseinheit erreichen? Und dazu habe ich versucht, meinen Satz zu formulieren, was dann in Vers 3 so vorkommt. Jeder muss Eigennutz und Ruhmsucht in der Gemeinde verurteilen. Ja, steht hier in der Mitte, Eigennutz, eitle Ruhmsucht, kann man übersetzen mit Streitsucht und mit Stolz. Je nach Übersetzung ist es ein bisschen anders. Und das fängt bei einem selber an. Wir müssen uns bei uns selber verurteilen, dass wir eigennützig denken oder streitsüchtig sind oder dass wir uns Ruhm suchen, dass wir stolz sind, dass wir hochmütig oder ehrgeizig im negativen Sinne sind. Konstruktiver und biblischer Umgang mit Konflikten beginnt mit der richtigen Einstellung. In unserem Herzen muss das beginnen. Und wenn in unserer Gemeinde eine demütige und dienende Einstellung nach dem Vorbild Jesu vorherrscht, dann können wir Konflikte gewinnen. Stolz hingegen ist tödlich. Und deswegen diese beiden Eigenschaften, Eigennutz und Ruhmsucht, sind die, die hier genannt werden. Ich habe euch noch einige Bibelstellen dazu aufgeschrieben, die ihr mitschreibt. Könnt ihr euch gerne notieren. Eigennutz ist selbstsüchtiges Machtstreben. Ich will, selbstsüchtiges Machtstreben und das auch in Streitlust. Das ist keine Frucht des Geistes, sondern Galater 5, ein Werk des Fleisches. Der Eigennutz, egoistische Selbstsucht ist die Ursache für Kriege und Streitigkeiten, sagt uns Jakobus. Auch in der Leiterschaft von Gemeinden, und Gott bewahre uns davor, betet für uns bitte, dass das eben nicht so ist, kann es selbstsüchtiges Machtstreben geben. Der dritte Johannesbrief schreibt ein Stück davon. In Markus sehen wir ein Stück weit bei den Jüngern das Aufkommen, dass sie die Ersten und Besten und Größten sein wollen, aber im Reich Gottes ist es genau anders. Der Erste und Größte ist der Diener von allen. Eigennutz und Streitsucht soll keinen Platz in unserer Gemeinde haben. Eigennutz und Streitsucht ist unvereinbar mit der Liebe Christi, die wir anderen weitergeben sollen. Sie ist unvereinbar mit Demut. Dass wir bereit sind, dem anderen zu dienen, nicht uns selbst. Und das Zweite ist die Ruhmsucht, die hier genannt wird, oder Ehrgeiz, Stolz, je nach Übersetzung, Es gibt kaum einen besseren Weg, eine Gemeinde zu einer Spaltung zu führen, als durch Hochmut, durch Stolz. Stolz meint, dass man sich selber besser darstellt, als man ist. Dass man stolz auf die Dinge ist, die man kann, die man tut. Dass man mehr denkt und mehr von sich hält, als man wirklich ist. Ich bin heiliger, ich bin besser, ich bin klüger, ich bin toller, ich bin stärker, ich habe mehr Gaben. Oh, ja, besonders in christlichen Kreisen. Ich bin so begabt. Kannst du was für deine Gaben, die du hast? Nein, völlig absurd. Stolz behindert Konfliktlösungen. Wenn es in Konflikten wir uns befinden, dann verhindert Stolz Konfliktlösungen. Und dieser Stolz, der kitzelt uns manchmal so sehr, dass wir uns nach Ruhm sehnen für uns selbst, in den winzigsten Dingen. Und wir sind verletzt an unserem Stolz, an unserer Ehre. Ach, der oder die, der hat mich nicht eingeladen zu ihrem Geburtstag. Ja, mag sein, dass du das komisch findest. Wir haben gelernt, wie wir dann miteinander umgehen, wenn du nicht damit klarkommst. Geh auf dein Gegenüber zu, in Liebe. Aber was wird hier verletzt? Der Stolz. Oder die oder der beachtet ja gar nicht, was ich alles für die Gemeinde tue. Ja, du bist stolz auf deine Gaben, auf deine Kraft, auf die Zeit, die du investierst. Wer ist der Herr der Zeit? Gott ist der Herr der Zeit. Wer gibt die Kraft? Gott gibt die Kraft. Wer gibt Gaben? Gott durch den Geist gibt die Gaben. Warum bist du stolz? Oder du pochst auf dein Recht und willst es unter allen Umständen durchsetzen, weil du meinst, im Recht zu sein. Stolz. Eine meiner Schwächen, fragt Kezia. Nicht eingestehen, dass man überhaupt Schwächen hat, dass man falsch liegt, dass man sich geirrt hat. Wo Fehler wegignoriert werden, wo Fehler wegdiskutiert werden. Nein, das meinte ich doch gar nicht so. Ach, ich mache nichts falsch. Stolz. Diktatorische Leitung in der Gemeinde, habe ich schon erwähnt. Die meinen, alles besser zu wissen, die Schrift in allem zu kennen. Natürlich, die Bibel hat Prinzipien, die Ältesten, die natürlich auch einen gewissen Umfang an Bibelwissen haben müssen, die man um Rat fragen soll. Aber da darf kein Stolz sein auf das, was Gott einem an Erkenntnis geschenkt hat. Oder es gibt Gemeinden, wo Älteste nicht die nächste Generation ranbilden, weil sie Angst haben, dass sie besser wird als man selber. Stolz. Oder du bist korrekturresistent. Du willst keine Korrektur annehmen. Stolz, weil du meinst, alles besser zu wissen. Oder du bist von deiner Theologie so überzeugt, dass nichts anderes und keine andere Meinung richtig ist. Stolz. Stolz macht blind für die eigenen Fehler. Stolz lässt keine Korrektur. Stolz lässt keine Ermahnung. Stolz lässt keine Veränderung zu. Weil man selber richtig ist und in allem Recht hat. Und wisst ihr was? Gott hasst Stolz so sehr. Sprüche 6, 16 bis 19 ist einer der ersten Sachen, die dort stehen, in einer ganzen Liste, die Gott hasst. Stolz hasst Gott. Gott hasst Stolz. Und dort steht in Sprüche 16, Vers 18, wir kennen das alle, denkt mal neu drüber nach. Vor dem Verderben kommt Stolz. Und vor dem Hochmut kommt? Nein. Danach kommt der Fall. Hochmut kommt vor dem Fall, so heißt es. Die Bibel lässt uns aber, Gott sei Dank, nicht in einem Vakuum stehen. Wenn du weißt, dass du den Stolz in deinem Leben entfernen musst, dann soll da nicht nichts sein, sondern da soll etwas anderes sein. Schlag bitte 1. Petrus 5, Vers 5 auf, dass wir gemeinsam lesen, was da eigentlich sein soll. 1. Petrus 5, Vers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Alle miteinander. Im Kontext hier wird vor von den Ältesten geredet, wie sie sein sollen, wie sie agieren sollen, aber alle umeinander umkleiden mit Demut. Das sollen wir anziehen. Damit soll dieses Vakuum, bevor es überhaupt entsteht, gefüllt werden. Demut anziehen. Und ich sage es nochmal, jeder muss Eigennutz und Ruhmsucht in der Gemeinde verurteilen. Ein demütiger Mensch erkennt seine Abhängigkeit von Gott. Er liebt darum seinen Nächsten. Er achtet den anderen höher als sich selbst, so haben wir gelesen in Philipper 2. Das heißt, dass wir die Bedürfnisse des anderen höher achten als unsere eigenen. Dass wir bereit sind, dem anderen zu dienen, den anderen zu stärken, den anderen zu fördern und auch seine Lasten mitzutragen. Mann, das gehört alles dazu, den unteren Weg zu gehen in der Demut. Das ist der beste Schutz für eine gesunde Gemeinde, weil die demütige Gesinnung Einheit fördert, weil wir einander dienen. Wir dienen einander. Das große Vorbild in Sachen Demut ist Jesus Christus. Er opferte sich für andere. Mehr und mehr müssen wir das verstehen, was er beschrieben in Johannes 13 getan hat. Wer hat wem die Füße gewaschen? Die Schüler dem Meister? Nein, der Meister seinen Jüngern, seinen Schülern. Welchen Grund haben wir also als Christi-Nachfolger, stolz zu sein, wenn Christus so demütig war? Nenn mir einen Grund. Philipper 2 macht deutlich, dass Christus das Vorbild für vollkommene Demut ist. Wenn wir das weiterlesen würden, in Philipper 2 lesen wir viel von Christus. Und oft wird sehr der Fokus darauf gelegt, aber das ist nicht die Hauptaussage in diesem Abschnitt. Die Hauptaussage, die haben wir gelesen, dass wir in der Demut einer den anderen höher achten als uns selbst. Und dann wird Christus als Vorbild dargestellt. Christus, der Gott war. Und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, der auf diese Erde kam und Mensch wurde. Gebrechlich, schwach. Christus in voller Demut, für uns ein Vorbild. Schau auf Christus und sein Leben. Er kam auf diese Erde, obwohl er Gott war. Er hat sich umgeben mit Huren, mit Sündern, mit Zöllnern, mit Kranken und Lahmen. Er wusch seinen Jüngern die Füße, er gab sein Leben für deins. Und bevor du das nächste Mal auf deine Gaben, deine Kraft, deine Zeit, für all das, was du tust, schaust, schau auf Jesus, wie er gelebt hat, wie er agiert hat, wie er reagiert hat. Und frage dich, wie kannst du stolz sein, wenn Christus demütig war? Wie kannst du stolz sein, wenn Christus demütig war? Wie willst du in das Bild Christi verwandelt werden, wenn er so demütig war und du hochmütig oder stolz bist? Ich rufe dich auf, handle gemäß der Schrift, die dich zu Demut und zur Abhängigkeit in Christus aufruft. Das ist wichtig für unser Zusammenleben in der Gemeinde, dass wir uns unter den anderen stellen, dass wir bereit sind zu tragen, dass wir bereit sind, einander zu dienen. Wo Not am Mann ist, dass wir auf den anderen zugehen und helfen, unsere eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Und ja, das kostet. Keine Frage. Das kostet. Aber bedenke, das andere ist Hochmut, ist Stolz, ist der Weg, wo wir selber uns in den Mittelpunkt drängen. Und Stolz erzeugt Prahlerei, ein Gefühl von Überlegenheit. Beides behindert Konfliktlösung. Stolz bringt uns dazu, defensiv, selbstgerecht und stur zu sein. Stolz macht uns für die eigenen Fehler und die schlechten Eigenschaften blind. Stolz hält uns davon ab, uns zu korrigieren und ermahnen zu lassen. Stolz hält uns davon ab, zu lernen und uns zu verändern. Das macht uns als Gemeinde blind. Und das ist in vielen neutestamentlichen Gemeinden, ist dieser Aufruf, kleidet euch mit Demut. Seid demütig. Achtet den anderen höher als euch selbst. Lasst uns von Christus lernen. Lasst uns von der Kirchengeschichte lernen, wo auch immer wieder Stolz Gemeinden regiert hat. Und wo die Gemeinschaft zerstört wurde. Nur mit Demut können in einer Gemeinde positive und liebevolle Beziehungen entstehen. Für die Einheit und den Frieden einer Gemeinde ist Demut unabdingbar. Ich bläue es uns sehr ein, ich hoffe, wir haben es verstanden. Demut, sagst du vielleicht, ist so out heutzutage. Dass wir diesen unteren Weg gehen. Dass wir den anderen zuerst sehen und dann uns selbst. Wie heißt es im Philipperbrief? Ihr könnt es gerne nochmal lesen. Ja, Philipper 2, schlag es gerne nochmal auf, wenn ihr es schon verschlagen habt. Ein jeder, Vers 4, sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Natürlich gibt es irgendwo auch Platz für dich. Ist doch keine Frage. Aber Hier fordert uns die Schrift auf, den anderen höher zu achten als uns selbst. Und das ist so out, wenn wir uns um andere kümmern. Es ist so out, diesen Weg zu gehen, dem anderen zu dienen. Wir werden aufgefordert, im Job unsere Fähigkeiten zu präsentieren. Und das Bibelwort, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, wird da immer wieder missbraucht. Dir wird gesagt, du musst dich präsentieren. Fähigkeiten und Gaben sollst du stolz platzieren. In der Gemeinde ist es anders. Sei demütig. Und du denkst, dass du nichts davon hast, wenn du demütig bist und nur anderen dienst, weil du ja nur gibst, nicht wahr? Das ist ja so dieser Gedanke, der immer wieder mitspielt. Du hast nichts davon, wenn du anderen die Füße wäschst. Ich frage dich, vertraust du der Schrift? Ja, vertraust du der Schrift? Nein? Vertraust du der Schrift? Wenn ja, dann schlagt Jakobus 4, Vers 10 auf. Weil dann müssen wir die Schrift ranziehen, dann müssen wir lesen, was die Bibel sagt. Jakobus 4, Vers 10. Da wird uns gesagt, wo wir uns demütigen sollen und was dann passiert. Jakobus 4, Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Demut vor dem Herrn und er wird euch erhöhen, wird hier gesagt. Christus kann und er wird dich erhöhen, auch wenn das vielleicht anders ist, als du denkst. Aber wer wird der Größte im Reich Gottes sein? Was sagt Jesus uns? Der, der allen dient. Im Reich Gottes ist es anders. Denk nicht mit weltlichen Gedanken, denke mit den Gedanken der Schrift, denke mit den Gedanken von Jesus. Und oft hadern wir und wir wollen selber Ruhm anstreichen. Aber dieser Weg der Demut ist der Weg, den Gott uns gibt. Und so wurde ein General auf die Probe gestellt, wirklich Demut zu zeigen, weil der oberste Führer des Heers, der wusste, dass dieser General Christ war. Diese Geschichte findet man auf livenet.ch im Internet. Es ist überschrieben mit der General, der sich selbst demütigte. Der Bürgerkrieg in Amerika war vorbei, die Vorbereitungen für eine große Siegesparade in Washington waren im vollen Gange. General William Tecumseh Sherman war mit den Plänen beauftragt. Die Route der Parade sollte die Pennsylvania Avenue hinunterführen und das Weiße Haus passieren. Das Protokoll schrieb vor, dass ein General vor der von ihm befehligten Division vorne wegritt. Also die Division und vorneweg der jeweils der General. Und am Morgen der Parade tauchte ein Problem auf. General Sherman sah besorgt aus, als er auf General Howard zuging. Das Korps dieses Generals hatte zu den Siegen in den letzten Schlachten bei Tennessee und Atlanta beigetragen. Zum Befehlshaber der Armee von Tennessee befördert, hatte er an Shermans berühmten Marsch an der See teilgenommen. Und dann ging eben dieser Planer ging hin zu diesem Howard und sagte, General Howard, Sie wissen, dass Sie vor der Division herreiten sollen. Er sagte, jawohl, Sir. Gut, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Zu Befehl, Sir. General X, der vor Ihnen Befehlshaber war, möchte am Kopf seiner früheren Division reiten. Ich weiß, dass Sie in den letzten Schlachten selber Kommandant dieser Division waren, aber Howard, ich weiß, dass Sie Christ sind und deshalb können Sie die Enttäuschung verkraften. Würden Sie verzichten und General X die Ehre überlassen, die Truppen bei der Parade anzuführen? Wie reagiert nun General Howard? Er war augenblicklich wie betäubt. Er hatte erwartet, mit den Truppen zu reiten, die ihn so treu und opferbereit gedient hatten. Es hatte sich ein gewaltiger Teamgeist entwickelt, als sie zusammen lebten und kämpften. Diese Männer waren für ihn und für ihre Kameraden in den Tod gegangen. Er selbst hatte im Kampf einen Arm verloren und jetzt wurde er gebeten, seinen Ehrenplatz aufzugeben für einen anderen Offizier, der eine unerhörte und unberechtigte Forderung stellte. General Howard gewann sofort die Fassung wieder. Gemäß dem militärischen Ausspruch, Ihr Wunsch ist mein Befehl, stand er vor seinem Vorgesetzten stramm und sagte, ja, Sir, weil Sie es wünschen und weil ich Christ bin, verzichte ich mit Freuden. General X kann die Division anführen. Richtige Reaktion. Sherman schaute ihn erleichtert und bewundernd an. Dann sagte er, Howard, ich habe erwartet, dass Sie zustimmen würden. Jetzt möchte ich, dass sie an der Spitze der ganzen Armee mit mir vorwegreiten. Das ist das Prinzip, Jakobus 4, Vers 10. Demütigt euch unter dem Herrn und er wird euch erhöhen. Vielleicht nicht in dieser Form, aber anders. Der, der der Größte sein will im Reich Gottes, ist der Diener von allem. Und wenn du in Liebe handelst und dich selbst nicht so wichtig nimmst, den anderen höher achtest, dann ist für unsere Gemeinde viel gewonnen. Und deswegen setze ich zum Landeanflug an. Gott hat uns heute zwei Dinge mitgeteilt für die Grundlagen für das Zusammenleben in unserer Gemeinde. Handle in Liebe und handle in Demut. Zwei der Grundlagen, und beim nächsten Mal schauen wir uns den Rest an. Aber nimm diese ersten beiden Aufrufe mit und beginne sogleich damit. Falsches Verhalten vor dem Herrn zu bekennen und dein Herz mehr und mehr vom Geist durch Gottes Wort verändern zu lassen. Und ich hoffe, wir sind ein Stück weit näher gekommen an das Ziel, was ich heute gesetzt habe, dass wir gelernt haben, was es bedeutet, biblisch in der Gemeinde miteinander umzugehen und gerade in Konfliktsituationen richtig zu reagieren. Damit wir, und worum geht's? Einheit des Glaubens gewinnen, damit wir reif werden und wachsen und letzten Endes Seite an Seite feststehen und für das Evangelium, für die Menschen draußen kämpfen. Amen.